Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sondersendung heute am Pfingstmontag. Sie wissen, immer dann, wenn ein solcher Tag, an dem wir unsere neuen Audiocast online stellen, auf einen Feiertag fällt, gibt es eine Sondersendung und das heißt doppelte Länge.
Ja, das haben wir irgendwann mal angefangen, vor fast 4 Jahren, muss man schon sagen. Und das hat sich gut eingespielt. Viele Leute hören das gerne, wenn wir ein bisschen länger sind in der Sendung und dann vor allen Dingen ein Thema monothematisch behandeln. Und heute geht es, da werden einige schon wieder sagen, schon wieder um Sicherheit im Internet oder schon wieder um Sicherheit in unserer Welt. Wir sehen das ganz anders, sondern es muss...
Die Sicherheit in der EDV, allgemein gesprochen, die betrachte ich genauso wie die Gesundheit beim Menschen. Auch da wird immer darüber gesprochen und es gibt immer neue Gefahren und es gibt immer neue Erkenntnisse und immer neue Erfahrungen. Mhm. Und genauso sehe ich es auch hier bei den Maschinen. Das ist sowas Ähnliches, so ein ähnliches Thema.
Es ist mit der EDV so gekommen, dass wir da ohne Führerschein hineingestoßen wurden. Das hat keiner einen Computerführerschein gemacht und mussten Leute, die gar nichts für Technik überhaben, aber doch das Internet nutzen wollen, mussten plötzlich sich mit Technik beschäftigen. Sie wollten das eigentlich nicht und viele haben es auch nicht verstanden, was das mit den Viren da zu tun hat und viele haben auch nicht verstanden, was der Staat mit uns so machen wollte. Und viele waren ja sogar dafür, für die Datenspeicherung der Telefondaten, die Vorratsdatenspeicherung. Naja, das ist ja nun Gott sei Dank gestern gewesen.
Erst mal vom Tisch, mal sehen, wie es weitergeht. Aber es gibt ja eine neue Sache. Es wird ja künftig, soll jeder Mensch in der Bundesrepublik mit einer Technik ausgestattet sein, die es möglicherweise gestatten könnte, ihn zu verfolgen und zu beobachten, auf eine Art und Weise, wie es vor 10 Jahren noch nicht denkbar war. Wir werden zwangsverausweist. Es soll einen Personalausweis geben, noch dieses Jahr soll begonnen werden, der mit einem Chip ausgestattet ist. Andere Leute sagen bösartigerweise einer Wanze ausgestattet ist. Und das ist unser heutiges Thema.
Der neue Personalausweis, der ab 2. November, glaube ich, also zumindest ist das in der Planung, in diesem Jahr ausgegeben werden soll. Wir hatten schon mal ein Gespräch bei uns auf der CeBIT zu dem Ausweis mit dem Direktor vom BMI. Und ich empfand das sehr euphorisch, dass ich jetzt die Möglichkeit bekomme, mit einem solchen Ausweiskarte eventuell auch Identitätsnachweise im Internet machen zu können. Das heißt also, ich kann dann sagen, ich bin es und kann damit sicherer einkaufen oder auch mich sicherer bewegen. Nur ob das alles so kommen wird, das müssen wir jemanden fragen, der sich damit beruflich beschäftigt und den wir auch schon öfter in der Sendung hatten. Es ist Professor Andreas Fitzmann. Er ist in Dresden. Herr Professor Fitzmann, welches Institut leiten Sie dort?
Es ist kein Institut, es ist eine Forschungsgruppe für Datenschutz und Datensicherheit. Mhm. Und da bin ich am Institut für Systemarchitektur, also an dem Institut, wo man sich mit der Realisierung von größeren Systemen beschäftigt.
Wir hatten schon mal öfter miteinander zu tun gehabt, hier am Telefon. Und da ging es zum Teil um die digitale Unterschrift, die vor ein paar Jahren begonnen hat, sich durchzusetzen. Das klappte nicht so ganz. Dieses Mal ist es ja wieder sowas Ähnliches, dass es eine Art digitale Unterschrift sein wird, die wir mit unserem neuen Perso dann betätigen können. Zunächst einmal müssen wir, glaube ich, ihn überhaupt mal begrüßen. Das geht so schnell hier in das Thema rein. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns haben, eine Stunde lang sich über Sicherheit in der EDV zu unterhalten. Mhm. Der Perso, wie er da kommen soll, hat er nur Gutes an sich?
Nö, also das wäre die erste Technik, die nur Gutes an sich hat. Also ich glaube, das ist naiv, sich vorzustellen, dass irgendein Stück Technik nur Vorteile hat. Nahezu alle Technik hat irgendwo auch Nachteile oder zumindest arbeitet für manche Interessen und arbeitet gegen manche andere Interessen. Ja, und unser neuer Personalausweis hat aus meiner Sicht ein paar gute Eigenschaften, ein paar kritische Eigenschaften, worüber ich mich sicherlich freue. Er ist etwas kleiner, das heißt, er passt also besser in mein Portemonnaie. Er enthält eine Chipkarte, wie schon angedeutet. Das heißt, er kann aktiv sein. Bei meinem bisherigen Personalausweis entweder zeige ich ihn ganz, oder aber gar nicht. Und die Chipkarte könnte jetzt sozusagen manche Daten verraten und andere nicht. Und die Chipkarte kann natürlich auch gut über ein Netz kommunizieren, was der bisherige nicht kann. Der neue Ausweis hat eine Funkschnittstelle. Da würde ich sagen, oh, wie konnte man so eine große Dummheit begehen, ihn mit einer Funkschnittstelle auszurüsten.
RFID, steht das fest? Ja, ne?
Ja, das steht fest. Das ist so. Ist im Prinzip das Gleiche, was wir auch beim Reisepass haben. Ja. Auch damals schon kritisiert. Ich hoffe, wir kommen da dann noch genauer hin. Also Funkschnittstelle ist aus meiner Sicht große Dummheit. Optional im Personalausweis wird, dass wir Fingerabdrücke dort hinterlegen können, auf das uns der Personalausweis dann genauer zugeordnet werden kann. Das ist optional.
Aber nicht müssen.
Nicht müssen. Und das, denke ich, ist schon mal sehr angenehm, weil beim Reisepass ist das Zwang. Und ja, ich denke, wir kommen auch im Laufe der Sendung vielleicht nochmal darauf, welche Risiken man eingeht, wenn man Fingerabdrücke auf den verschiedensten Sensoren hinterlässt. Dann neu bringt uns der Personalausweis, dass er auch fürs Internet Dienste und Services anbietet, sowas wie eine sichere Identität im Internet schaffen soll. Müssen wir auch noch genau diskutieren, was das ist und was das bringt. Er bringt uns auch ein bisschen in Richtung Pseudonymität, also der Benutzung mit verschiedenen Pseudonymen. Das Schlagwort, was die Leute da haben, ist Restricted Identification. Und, wie auch schon angedeutet von Ihnen, der Ausweis bringt die Möglichkeit, digitale Signaturen zu leisten, wenn man noch zusätzliches Geld bezahlt, um sich entsprechende Zertifikate und dann auch die Erlaubnis, Schlüsselpaare zu erzeugen, auf seine Karte lädt bzw. das erwirbt. Also es ist sozusagen der Versuch, auch mit diesem Personalausweis, dem neuen Personalausweis, das auf den Weg zu bringen, was vor 15 Jahren mal begonnen wurde mit der digitalen Signatur und was zumindest im öffentlichen Bereich doch ziemlich gefloppt hat bisher.
Habe ich das richtig verstanden, dass diese digitale Signatur nicht beim Einwohnermeldeamt erworben wird, sondern dass das wieder freie Zentren sind, die für die digitale Signatur gerade stehen und die dann auch verkaufen?
So ist das. Es könnte jetzt durchaus sein, dass Sie dieses Geschäft vielleicht auch schon beim Einwohnermeldeamt tätigen können, dass Ihnen sozusagen an einem Servicepunkt all das angeboten wird. Aber es ist eben leider, muss ich sagen, nicht der Staat, der jetzt sagt, wir stellen die digitale Signatur jedem zur Verfügung, ist einfach im Preis drin für den Personalausweis. Nein, man möchte eine privatwirtschaftliche Lösung fördern, stärken haben und das bedeutet extra bezahlen. Und damit würde ich fast vermuten, dass das auch eher ein Flop wird.
Jährlich bezahlen wie damals? Jährlich immer wieder neu erwerben?
Ich glaube, so genau haben sich das die Leute noch nicht überlegt. Zumindest wird man zu Beginn erstmal Geld auf den Tisch legen müssen. Und ich glaube, das ist schon die Hürde, woran es für die meisten Leute scheitern wird.
Ich würde ganz gern mal vorn anfangen. Der Kollege Back ist da schon mitten reingesprungen. Dieser Ausweis, Sie sagten, ist der erst kleine, der hat die Größe einer normalen Check- oder Kreditkarte. Der ist mit einem Chip ausgestattet. Und diese Karte ist bedruckt. Das sieht also dann aus so mit dem Passbild wie heute schon manche Kreditkarten. Und da steht dann das drauf, was bisher auch auf unserem Ausweis zu finden ist. Ist das, was auf dem Chip gespeichert ist, das gleiche, was ich auch sehen kann? Oder gibt es mehr oder weniger Informationen auf dem Chip?
Es gibt mehr Informationen auf dem Chip. Also zumindest ist da mal das Bild, also das Foto, das Passfoto, in deutlich höherer Auflösung drauf auf dem Chip, als das, wie es vermutlich im Druck rauskommt. Und es könnte sein, dass Sie auch in dem Personalausweis zwei Fingerabdrücke hinterlegt haben. Das ist auch was, was Sie außen nicht sehen werden. Ich würde auch sagen, Gott sei Dank nicht sehen werden. Und natürlich, wenn es dann darum geht, dass mit diesem Personalausweis, Pseudonyme erzeugt werden für den Gebrauch im Internet, dann stehen natürlich auch diese Pseudonyme nicht außen auf dem Ausweis drauf.
Mhm. Wenn ich jetzt meinen Ausweis als das benutze, wofür er gedacht ist, nämlich um mich auszuweisen, bei meiner Bank zum Beispiel, darf die Bank denn auf meinen Chip zugreifen?
Jein. Also die Idee ist, dass nicht jeder auf diese Daten auf dem Chip zugreifen darf. Er muss sozusagen zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, Sie als Passinhaber müssen dem zustimmen. Und zweitens, die Anwendung, also die Bankanwendung, die das tun soll, muss sozusagen vom deutschen Staat zugelassen werden.
Wie sieht die Zustimmung aus? Muss ich am Schalter mit dem Kopf nicken oder wie kann sowas sein?
Wahrscheinlich unterschiedlich. Also wenn Sie jetzt in der Bank stehen und dort Ihren Ausweis vorlegen, dann brauchen Sie jetzt nicht mit dem Kopf zu wedeln, sondern Sie legen einfach Ihren Ausweis vor. Indem Sie ihn vorlegen, stimmen Sie zu, dass sozusagen der Bankbeamte zumindest mal zur Kenntnis nimmt, was da drauf steht und vielleicht auch versucht, manche Dinge zu lesen. Übers Internet ist natürlich physisch vorlegen und vorzeigen nicht drin. Da sitzen Sie dann vor einem eigenen Rechner hoffentlich mal, haben an den angeschlossen ein Lesegerät, was mit Ihrem Personalausweis kommuniziert und geben dann in Ihren PC eine PIN ein, sechsstellig soll die sein, und schalten auf die Art Ihren Ausweis für diese Benutzung frei.
Muss ich dem Bankbeamten diese PIN auch in irgendeiner Art sagen oder eingeben, damit er auf den Chip
zugreifen kann? Hoffentlich nicht.
Nein, also ich meine ja nicht verbal, sondern einfach über eine Tastatur bestätigen, dass er jetzt auch da zugreifen darf.
Ich glaube, soweit hat bisher noch niemand gedacht. Also ich habe heute mal so ein bisschen auf verschiedenen Websites rumgelesen, was die Leute so schreiben. Das Szenario für die Benutzung wirklich der Chipkarte ist eigentlich immer nur, ich sitze vor meinem eigenen Rechner und arbeite mit dem Ding. Wenn ich jetzt in der Bank stehe, da habe ich typischerweise nicht meinen eigenen Rechner dabei. Und dann ist die Frage, darf die Bank meinen Pass lesen? Stellt die Bank mir dann, ja, wie man das ja heute auch in vielen Geschäften hat, so eine Art PIN-Pad zur Verfügung, wo ich dann meinen Ausweis freischalte. Ich habe darüber nichts gelesen, aber ich würde vermuten, dass das in kurzer Zeit so kommen wird. Mhm. Weil zumindest viele Menschen, also ich denke an meine Mutter, da wäre jetzt jede Diskussion, ob die irgendeinen Rechner zu Hause hat oder irgendeinen Rechner mitnimmt zur Bank, das würde sich einfach verbieten, weil mit Rechnern hat die einfach nichts am Hut.
Mhm. Nun habe ich ja noch was auf der CeBIT erfahren, dass dieser neue Personalausweis ja mit einer API bestückt sein soll, also eine API, Programmers, ein Interface, wo man andere Applikationen noch dazu realisieren kann. Und es seien schon 32 Applikationen, naja, in Gedanken schon angedacht. Zum Beispiel eine, dass man den Personalausweis dazu nimmt, um im Tennisclub sich auszuweisen und dass man Mitglied ist und so weiter und so weiter. Zweite könnte dann sein, auch im Fußballverein oder irgendwie, dass man dafür auch den Personalausweis nehmen will. Wäre das eine gute Sache?
Da habe ich gemischte Gefühle. Also bei einem Tennisclub oder beim Fußballverein hätte ich den Eindruck, naja, wenn Sie da normal an dem Vereinsleben teilnehmen, dann kennen die Leute doch hoffentlich ihr Gesicht, ihr Auftreten, und Sie brauchen nicht jedes Mal einen Ausweis vorzuzeigen, wenn Sie dort an den Vereinsaktivitäten teilnehmen wollen. Sicherlich ist es so, dass der Personalausweis das Nachweisen der eigenen Identität einfacher macht. Und dass dadurch vielleicht die Versuchung entsteht, dann viel häufiger, als das bisher der Fall ist, die eigene Identität auch nachweisen zu sollen oder gar zu müssen. Das würde ich aber jetzt nicht dem Personalausweis in die Schuhe schieben, sondern das wäre einfach eine Überreaktion oder eine Gedankenlosigkeit der Menschen, die das einsetzen. Und ich weiß nicht, ob das passieren wird. Es ist immer schwierig, ein Prophet zu sein. Ich würde hoffen, dass sich das regelt. Also ich weiß nicht, Herr Back, Herr Rudolph, wir haben, glaube ich, einander nie den Ausweis vorgezeigt bisher. Aber ich glaube trotzdem, dass ich jetzt mit Herrn Back und Herrn Rudolph rede. Sie glauben, dass Sie mit Andreas Fitzmann reden. Und wir können ganz gut so miteinander umgehen.
Hm. Das funktioniert normalerweise auch bei einer Bank, wenn ich da anrufe. Und der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin, die mich kennen, wissen, wie ich rede, welche Frechheiten ich immer drauf habe. Das sind ja nun Dinge, die wir mit unserer natürlichen Intelligenz ganz gut hinkriegen. Aber zu diesen Informationen, wenn wir also jetzt auf dem Chip zusätzliche, mehr Informationen haben, darf jeder darauf zugreifen. Ich habe gehört, dass es unterschiedliche Stufen gibt, was man da herauslesen darf.
Der Polizist darf anderes lesen als der, was weiß ich, der Richter vielleicht oder.
Ja, also in den Beschreibungen, was man so liest, werden zumindest zwei Dinge erstmal grundsätzlich unterschieden, nämlich sogenannte hoheitliche Anwendungen. Das wäre also, Sie möchten eine Grenze passieren. Und bei diesen hoheitlichen Anwendungen darf sozusagen alles in Anführungszeichen gelesen werden. Das heißt auch Ihr Passbild und falls Sie Fingerabdrücke hinterlegt haben, auch Ihre Fingerabdrücke. Im Kontakt mit nicht hoheitlichen Anwendungen, also Ihrer Bank, Finanzamt und so weiter, ist das Passbild wie auch die Fingerabdrücke, falls vorhanden, tabu. Und worüber sich die Information bisher im Internet nicht äußert, ist jetzt die Frage, darf der Zollbeamte oder der Grenzbeamte bei Grenzübertritt, der für die hoheitliche Anwendung ja eigentlich alles lesen darf, dann in ihrem Personalausweis beispielsweise auch alles Mögliche lesen über diese oder jene Anwendung, die sie benutzt haben. Darüber wird geschwiegen. Vermutlich ist momentan die Vorstellung, da werden keine Spuren bleiben. Also da wird sozusagen auf dem Personalausweis nichts direkt gespeichert. Hoffen wir mal, dass das so ist. Und benutzen oder komplett auslesen heißt jetzt auch nicht, dass man dann für andere Anwendungen die Pseudonyme auslesen kann oder generieren kann, die für diese Anwendung benutzt werden. Also darauf bezieht sich hoffentlich die Aussage, für hoheitliche Anwendungen kann alles gelesen werden, nicht.
Worauf, wie erkennt der Chip denn eigentlich auf diesem Ausweis, wer da draußen Daten haben will? Wie identifiziert sich jetzt eine hoheitliche Anwendung allein von der Maschine her? Und wie identifizieren sich andere?
Ja, also eine hoheitliche Anwendung würde sozusagen realisiert durch ein Lesegerät, dessen Identität im Rahmen von einer PKI, also Public Key Infrastruktur, zertifiziert ist, als dies ist ein von mir aus deutsches Gerät für Grenzübertritt dort und dort und berechtigt, alle Daten von Personalausweisen auszulesen. So etwas wird geschickt an den Personalausweis. Das ist selbst wiederum digital signiert, diese Aussage. Das kann der Personalausweis prüfen. Ich hoffe, der prüft das auch und stellt dann fest, aha, also ein hoheitliches Lesegerät. Das heißt, also ich übermittle jetzt Name, Geburtsdatum und letztlich dann auch Bild und gegebenenfalls die Fingerabdrücke zur Überprüfung. Hoffen wir mal, dass niemand auf die Idee kommt, dass solche Zertifikate auch gestohlen werden können, dupliziert werden können und vielleicht ihren Weg finden in Lesegeräte, die jetzt gerade keine hoheitliche Funktion ausüben. Ein Jurist würde natürlich sagen, das ist verboten.
Also gibt es das nicht.
Es gibt auch kein Falschgeld, ist ja auch verboten.
Richtig. Man muss auch jetzt dazu sagen, dass es Gott sei Dank nicht zu viel Falschgeld gibt, aber dass es verboten ist, ist noch nicht wirklich ein guter Schutz. Also insoweit mein Glaube, dass eine Public-Key-Infrastruktur im staatlichen Bereich so sicher betrieben werden kann und dass die Gerätetechnik so sicher ist, dass das perfekt klappt, also den Glauben habe ich einfach nicht. Aber das, was man sozusagen erstmal tun kann, ist getan worden. Und ja, mein Rat wäre an der Stelle, also zumindest ist das, wie ich mich verhalten werde, also Fingerabdrücke wird es auf meinem Personalausweis im Chip sicherlich nicht geben. Es gibt sie außerhalb auf der Verpackung, weil ich ihn natürlich anfassen muss. Aber innen drin wird es das nicht geben.
Also diese Lesegeräte weisen sich dem Personalausweis-Chip gegenüber als berechtigt für bestimmte Daten aus.
So ist es.
Wenn sie nicht manipuliert sind.
Und da gibt es also unterschiedliche Lesegeräte, die unterschiedliche Rechte haben.
Genau. Ja.
Gut, jetzt, was geschieht denn eigentlich, wenn ich jetzt irgendwo eine Grenze passiere? Das ist ja nun in Deutschland noch und da kann möglicherweise der gesamte Datenbestand auf diesem Chip ausgelesen werden durch den Grenzbeamten. Und jetzt komme ich 10 Meter weiter an die andere Grenze und die wollen meinen Ausweis auch sehen. Was können die denn lesen?
Zunächst mal müssen wir oder dürfen wir davon ausgehen, dass mit dem Personalausweis ähnlich vorgegangen wird wie mit dem Reisepass. Das heißt also, wenn wir jetzt über hoheitliche Aufgaben reden, dann reden wir nicht nur über hoheitliche Aufgaben von unserem Staat, sondern auch über die hoheitlichen Aufgaben von anderen Staaten. Selbstverständlich gibt es dabei keine Schurkenstaaten. Also wir reden jetzt sozusagen nur über andere Staaten, die auch Recht und Gesetz anwenden. Und jetzt bin ich ein bisschen gemein, die natürlich auch keine Geheimdienste haben, die auch sozusagen nie irgendwie Bürger anderer Länder überwachen wollten und so weiter. Also für diese
Die Länder gibt es noch. Ich ziehe die Frage zurück.
Lassen wir es offen. Ja. Also die Vorstellung ist zumindest, dass befreundete oder zivilisierte oder ordentliche Länder auch diese Daten lesen dürfen und können. Und was ja eigentlich auch richtig ist, benutzen sollen, um beim Grenzübertritt zu prüfen, ist dieser Mensch wirklich der zu diesem Ausweis passende Mensch? Das ist ja jetzt erstmal ein legitimes Anliegen. Und dazu wird halt das Passbild in maximaler Qualität rausgerückt, damit das dann vielleicht halbautomatisch, vielleicht später auch mal vollautomatisch verglichen werden kann mit dem Menschen, der da vorne steht. Gegebenenfalls werden auch die Fingerabdrücke beziehungsweise die Templates der Fingerabdrücke freigeschaltet, auf das man einen Vergleich durchführen kann.
Entsteht dann bei dem anderen Staat, den ich besuchen will, entsteht da auch eine eigene Datenbank?
Darüber schweigen die deutschen Dokumente, weil damit Deutschland, wenn wir ehrlich sind, eigentlich nichts zu tun hat. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, jeder ist Ausländer nahezu überall. Es ist natürlich schön, wenn wir in Deutschland ein Gesetz haben, dass keine Datenbank erzeugt wird von, was weiß ich, beispielsweise unseren Passfotos oder unseren Fingerabdrücken. Aber alle anderen Staaten weltweit bindet dieses deutsche Gesetz überhaupt nicht. Und insoweit ist es schon eher ein beunruhigender Gedanke, dass es vielleicht über die deutschen Staatsbürger in Deutschland keine Datenbank gibt. Hoffen wir mal, dass das so ist. Aber in allen anderen Staaten natürlich fleißig Datenbanken angelegt werden. Weil jetzt unter uns jeder Staat wäre, ich sag jetzt mal, dumm, wenn er es nicht täte. Und diese Daten, die er über fremde Staatsbürger sammeln kann, nicht sammeln würde, um Spionage, Terrorismus, Doppelagenten, ach was weiß ich was, zu beobachten, zu enttarnen und so weiter.
Dann könnten unsere Geheimdienste ja um Amtshilfe bitten und die Daten der eigenen Bürger aus dem Ausland holen.
Wenn man sich gegenseitig ein bisschen hilft, dann braucht man sich auch gar nicht so wirklich nachhaltig zu streiten, ob man jetzt die Datenbank im eigenen Land braucht.
Das ist ja so bei Echolon, ist das ja so gewesen oder ist es noch heute so, dass die Briten nicht überwacht werden dürfen von den Briten? Und deshalb hat man die Amerikaner gebeten, die Briten zu überwachen. Ja. Und deshalb sind die Amerikaner nach Britannien gegangen und haben dort ihre Schüsseln aufgebaut. Das ist wirklich eine schöne Hilfe von Land zu Land. Und da kann man wunderbar etwas umgehen, was eigentlich alles verbieten würde.
Wie wird denn eigentlich die Kommunikation stattfinden? Über Funk, das wissen wir schon, das haben Sie gesagt, ein RFID-Chip. Das ist also im Grunde genommen eine Spule, da wird von außen Energie drauf geschickt, also Hochfrequenz, ein Funksignal. Das wird dort zum Chip zum Teil dafür verwendet, um den Chip zu betreiben, die Arbeitsenergie herzustellen. Und dann belastet der Chip diese Spannungsquelle mehr oder weniger. Und das merkt der Empfänger natürlich. Und das ist so eine Datenübertragung, die stattfindet. Aber da muss ja irgendeine Sicherheit sein, irgendeine Sicherung sein. Beim Reisepass ist es ja so, da habe ich noch eine OCR-Zeile. Die muss ich erstmal lesen, um einen Schlüssel zu erzeugen, dem ich dann dem Chip im Reisepass sage, damit der sagt, ja, du bist der Gute, du darfst. Wie wird es beim Ausweis sein?
Es wird versucht, dass es sogar noch besser wird als das, was Sie jetzt beim Reisepass beschrieben haben. Das war, was Sie beschrieben haben, sozusagen Basic Access Control, wo im Grunde man halt optisch den Pass lesen muss, daraus irgendwelche Werte generiert und damit authentizieren sich dann die Geräte gegenseitig. Für den Personalausweis ist vorgesehen, dass grundsätzlich gegenseitige Überprüfung und Autorisierung über diese sogenannte Public Key Infrastruktur passiert. Und das ist zunächst mal auch sicherer, als wie wenn Sie nur diese optischen Dinge lesen. Denn alles, was Sie optisch auf dem Pass haben, das ändert sich ja nie. Also irgendjemand, der das irgendwann mal lesen konnte, kann das abspeichern und hat es für den Rest des Lebens. Und insoweit, denke ich, wird dieses Basic Access Control nach und nach ausgemustert und alles läuft dann über letztlich Public Key Kryptographie. Man schaut, dass man Zertifikate hat, man verschlüsselt entsprechend. Also eigentlich vom Design her sicher gemacht. Also an der Stelle wüsste ich jetzt nicht viel zu kritisieren. Nein, das ist ordentlich gemacht.
Wie ist denn die Datenübertragung verschlüsselt?
Genau wie jetzt gerade beschrieben. Mhm. Letztlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sprich also von dem Lesegerät hin bis zu dem Chip auf dem Pass und auch in die andere Richtung entsprechend verschlüsselt. Und nach allem, was man weiß, ist diese Verschlüsselung ordentlich gemacht.
Hm. Gut, das heißt also, ich habe ein kleines Stück Kunststoff, darauf sind Daten gedruckt und ein Bild gedruckt, da drin ist ein kleiner Speicher und ein Chip und die haben diese und weitere Daten und können mit der von der Außenwelt aus aufgeweckt und abgefragt werden. Jetzt stelle ich mir vor, das Ding geht kaputt. Technik hat das nun so an sich, dass es kaputt geht. Und dann komme ich an die Grenze und da sagt das Lesegerät, nee, der antwortet mir nicht. Was passiert dann?
Zum Personalausweis kenne ich bisher keine Aussagen dazu. Zum Reisepass gibt es klare Aussagen, nämlich der Reisepass ist gültig, unabhängig davon, ob der Chip funktioniert. Zumindest ist das die Aussage des deutschen Staates. Wenn ich also nach Deutschland einreisen will oder Deutschland verlassen will, ist das sicherlich die bindende Aussage. Für andere Länder ist es schwerer, das rauszufinden. Wahrscheinlich in Europa würde man sagen, wenn Deutschland sagt, dieser Pass ist gültig, sei es egal, jetzt Reisepass oder Personalausweis, dann werden mich andere Länder einreisen lassen müssen, weil wir haben eine gewisse Freizügigkeit in Europa. Aber wenn ich jetzt mit einem defekten Personalausweis oder Reisepass vor einem Land stehe, was jetzt nicht direkt mit Deutschland einen entsprechenden Vertrag hat, dann kann es sein, dass alles an der Gnade des Einreisebeamten hängt. Und wenn der bisher das Gefühl hatte, die deutschen Pässe, das funktioniert doch tadellos. Also wenn der jetzt hier nicht funktioniert, dann ist der garantiert gefälscht. Dann steht es möglicherweise diesem Grenzbeamten frei, mich zurückzuweisen, selbst wenn nach deutschem Recht dieser Personalausweis oder dieser Reisepass eindeutig gültig ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Amerikaner so verfahren.
Kann sein, ist jetzt Spekulation, wäre aber sicherlich eine Frage, die man mal wirklich klären sollte.
Mhm. Ja, dann würde ich zur Botschaft gehen, würde mir ein Hilfsvisum ausstellen lassen auf einem einfachen Zettel und das wäre dann gültiger als mein richtiger Ausweis.
Ja, wenn Sie in dem Moment, wo Sie jetzt vor einem amerikanischen Einreisebeamten stehen, noch bis zu Ihrer Botschaft kommen. Also wenn das dumm läuft, heißt das ins nächste Flugzeug wieder zurückfliegen und sich dann um irgendwas kümmern.
Ja, ja. Gut, das heißt also, für Deutschland könnte es eine Regelung geben, so wie mit dem Reisepass. Das ist aber noch nicht klar, noch nicht sicher. Ich habe aber natürlich noch ein anderes Problem. Der Reisepass kostet, wenn ich mich recht entsinne, 56 Euro. Der Bundespersonalausweis soll irgendwo jenseits der 20 Euro liegen. Was passiert denn, wenn dieser Chip kaputt geht? Mein Fernsehgerät geht schon mal kaputt, mein Auto auch und Chip ist auch Technik. Gibt es denn da so etwas wie eine gesetzliche Gewährleistung? Der Staat verlangt das ja von den Firmen. Gewährt der Staat diese auch oder holt er sich die von der Bundesdruckerei? Oder bekomme ich den neuen kostenlos?
Das sind gute Fragen, die müssten wir mal einem Juristen stellen und nicht einem Techniker. Soweit ich die Dinge gelesen habe, habe ich da einfach keine definitiven Aussagen gefunden. Als juristischer Laie würde ich jetzt davon ausgehen, wenn mir der Staat gegen Geld ein Stück Technik verkauft, dann übernimmt er auch für die Lebenszeit dieser Technik, also für die 10 Jahre, die dieser Personalausweis oder Reisepass gilt, die entsprechende Gewährleistung für die Technik. Das könnte aber bitte, und das würde ich mir auch sehr hoffen, irgendwann noch mal klarer irgendwo stehen. Und die Frage ist natürlich auch, und da könnte jetzt anfangen der Staat oder irgendjemand sich rauszureden, dass er sagt, naja, ich verkaufe Ihnen oder gebe Ihnen jetzt einen Personalausweis oder einen Reisepass, damit Sie sich ausweisen können. Wenn der Chip kaputt geht, bleibt er gültig. Und damit erfülle ich auch doch als Staat meine Pflicht, was ich Ihnen verkauft habe. Und das könnte halt jetzt besonders kitzlig werden beim neuen Personalausweis, der auch im Internet eingesetzt werden kann, weil sich möglicherweise manche Menschen diesen Personalausweis genau nur für den Zweck kaufen, dass sie ihn im Internet einsetzen wollen. Und wenn jetzt diese Technik kaputt geht, dann ist er natürlich fürs Internet überhaupt nicht mehr nützlich. Also zumindest beim Personalausweis, denke ich, stellt sich diese Gewährleistungsfrage ganz deutlich. Und da hätte ich schon gerne Auskünfte. Und da bräuchte man, denke ich, dann auch nicht nur Zusagen wie, ha, ich kriege da irgendwie kostenlos Ersatz, sondern ich hätte auch gerne eine Aussage, wie lange dauert das denn? Ist ja ganz wunderbar, dass ich irgendwann kostenlos Ersatz kriege. Aber wenn ich jetzt mich dran gewöhnt habe, dass ich alles Mögliche mit meinem schönen neuen Ausweis tue und Ersatz kriegen dauert 4 Wochen, dann kann das eine verflixt lange Zeit sein.
Warum hat man eigentlich nicht bei den Erfahrungen, die haben wir vorhin ja schon kurz besprochen, von der digitalen Unterschrift, darauf verzichtet, dass unbedingt freie Stationen gewählt werden, die die Zertifikate ausgeben. Warum hat man das nicht so in die Bundeshand gelegt? Ich gehe zum Einwohnermeldeamt, beantrage einen Pass, hole mir den Pass beim Einwohnermeldeamt an, melde dem Einwohnermeldeamt, wenn ich umziehe. Warum können die nicht diese digitale Identität erzeugen und verwalten? Warum muss das wieder rausgegeben werden, wird dadurch vielleicht extra teurer?
Wenn ich ehrlich antworte, ich weiß es auch nicht. Und es kommt mir auch so unsinnig vor, dass ich einfach sage, es ist schier unerklärlich. Und jetzt versuche ich natürlich trotzdem, es zu erklären. Im Zusammenhang mit dem digitalen Signaturgesetz haben regierungsnahe Beamte manchen Wirtschaftsunternehmen sehr zugeredet, Mensch, das ist doch ein Riesengeschäftsfeld, investiert doch da mal bitte. Und da wurden teilweise richtig große Beträge in den Sand gesetzt.
Ja.
Und ich glaube, dass auf die Art sich, teilweise sind das ja noch dieselben Personen, sie sich verpflichtet fühlen, jetzt mit dem Personalausweis auch wirklich ein Geschäft zu ermöglichen. Und jetzt keineswegs eine Situation zu schaffen, dass der Staat das Geschäft übernimmt, was er früher Privaten geraten hat, es wahrzunehmen. Das ist die einzige Begründung, die mir einfällt. Ich kann sie auch wirtschaftlich ein Stück weit verstehen. Ich kann sie auch verstehen, dass man sozusagen eine Zusage oder eine Aussichtstellung von Gewinnen, die man früher mal gemacht hat, irgendwo einhalten möchte. Aber aus Sicht des Bürgers oder auch aus Sicht der Marktdurchdringung halte ich es schon für einen sehr großen Fehler.
Die Telesec gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, die hat die Dienste eingestellt von der Telekom, die
ja.
Andere Drahtsender, wie man sie nennen soll, sind die überhaupt noch aktiv oder sind die genauso zurückgedrängt worden, weil es ja nichts mehr läuft auf diesem Sektor?
Also es wurde da erstmal sicherlich eine Menge abgebaut, klar. Aber trotzdem haben ja diese Institutionen entweder noch ein gewisses Know-how da oder man möchte ihnen einfach die Gelegenheit geben, jetzt macht er wenigstens jetzt eure Gewinne, wenn er schon in der Vergangenheit die Abschreibung hat machen müssen. Also wie gesagt, das ist Spekulation. Ich vermute das. Ich kenne keine harten Aussagen. Technisch wäre es auf jeden Fall vernünftiger. Man würde in dem Fall alles aus einer Hand bekommen. Mhm. Und ich glaube, das würde auch der Marktdurchdringung besser
tun. Diese Chipkartenpersonalausweis-Zwangslegitimation, die ich dann aufgezwängt bekomme vom Staat. Ich muss es mal so böse ausdrücken, weil Sie es vorhin so freundlich gesagt haben. Kann das Teil nicht eigentlich viel mehr? Wenn es wirklich so sicher ist, kann ich da nicht einfach meine Visa oder meine Amex oder meine was weiß ich was für eine Karte mit da drauf laden, meinen Führerschein mit allen Sachen mit da drauf laden? Das wäre doch das ideale Teil, um dann zu sagen, guck hier, ich legitimiere mich ja damit und wenn das alles so sicher ist, dann kann ich mich überall damit legitimieren.
Technisch würde das gehen. Wir könnten oder sollten dann vielleicht noch ein bisschen darüber reden, wenn man so viel da draufladen will, ob man das Ganze dann eher so als eine Art Chipkarte gestaltet oder vielleicht eher wie so eine Art Super-Chipkarte, wo man noch ein bisschen Tastatur und Display hat oder vielleicht eher so wie eine Art Smartphone auslegt. Aber ja, technisch geht das alles. Ich würde gern eine Einschränkung schon mal erwähnen. Ich würde nicht alles, was für mein Leben wichtig ist, in ein Gerät speichern. Einfach weil es ganz gut ist, wenn Sie Ihren Pass verlieren, dann haben Sie noch Ihren Führerschein und können den vorlegen. Wenn Sie alles auf ein Gerät speichern und dieses Gerät geht kaputt, dann stehen Sie ziemlich im Regen. Also insoweit denke ich, man bräuchte zumindest ein sehr gutes Backup-Konzept und eine Möglichkeit, ganz, ganz schnell Ersatz zu kriegen, wenn man das tun will, was Sie andeuten. Aber technisch wäre das alles möglich.
Diese Funkschnittstelle, die ist, haben wir vorhin festgestellt, sicher verschlüsselt. Die Identifikation ist nach heutigem Stand des Wissens in Ordnung. Gibt es da irgendwelche Löcher, wo Sie sagen, Mensch, man könnte aber doch oder es besteht die Möglichkeit, dass man das so oder so doch irgendwo rankommt oder missbraucht?
Missbrauchsmöglichkeiten sehe ich. Und zwar jetzt nicht in erster Linie, dass man versucht, das, was da per Funk übertragen wird, abzuhören und auszuwerten. Das glaube ich nicht. Aber das Problem ist, so eine Funkschnittstelle wird natürlich auch per Funk angesprochen. Sie muss per Funk ansprechbar sein und sie reagiert darauf. Und wenn ich jetzt weiß, wie ich das ansprechen muss, also zum Beispiel bei Basic Access Control beim Reisepass, die Passdaten habe, die man optisch sehen kann, dann kann ich damit die Funkschnittstelle ansprechen und kriege eine Antwort. Und man kann jetzt darüber streiten, auf wie viel Zentimeter oder Meter Nähe muss ich kommen, damit ich die Funkschnittstelle so ansprechen kann, dass ich dann auch wirklich eine Antwort kriege. Im Wesentlichen bedeutet das, ich muss so nah rankommen, dass die Energieversorgung klappt. Das BSI hat gesagt, okay, wir müssen da so auf 20 Zentimeter ran. Jetzt könnte es natürlich sein, mit einer besseren Formung von Feldern und so weiter ginge das auch auf größere Entfernung. Das BSI hat natürlich auch eine Analyse gemacht, wie nah muss ich dran, damit es dann wirklich zuverlässig klappt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, was weiß ich, irgendwelche Terroristen wollen jetzt gar nicht zuverlässig einen Pass auslesen oder genau an Daten kommen, sondern sie wollen einfach nur testen, ist hier irgendein Hightech-Ausweis in der Nähe. Und wenn ja, dann zünden wir einen Sprengsatz oder tun irgendwas, ja. Kann auch sein, wir betätigen eine Fanfare oder Trillerpfeife. Ist völlig offen, was wir damit tun wollen. Und aus welchen Entfernungen sowas geht, kenne ich keine ordentlichen Untersuchungen.
Das heißt, der scheinbare Vorteil, dass man anders als bei dem Reisepass den nicht in der Hand haben muss, um da unten diese Zeile auszulesen, um einen Schlüssel zu generieren, da man ein besseres und sicheres Verfahren einsetzt, kann sich hier ins Nachteil verkehren, weil ich den Bundespersonalausweis gar nicht physikalisch in der Hand haben muss, sondern ihn aus einer, wenn auch kurzen Entfernung, einfach so auslesen und identifizieren kann.
Das könnte zumindest sein. Also wir haben das nicht ausprobiert. Es ist auch wiederum die Frage, wie verlässlich ist sozusagen die PKI, wie sehr kann man da irgendwelche Zertifikate kopieren und dann in anderen Geräten benutzen. Zunächst mal aber muss man sagen, da steckt potenziell ein Problem. Und ich sehe bisher nicht, ich kenne keine Begründung, die mir ordentlich erklärt, dass es kein Problem wäre. Also muss man erstmal davon ausgehen, da steckt eventuell eins. Und insoweit kann man für den Personalausweis wie auch für den Reisepass nur allen Leuten raten, wenn ihr ihn gerade nicht benutzen wollt, bitte steckt ihn in irgendeine spezielle Ummantelung, die einfach Felder abschirmt, sodass er nicht angesprochen werden kann.
Das heißt, hier besteht die Gefahr, wenn ich meinem Staat nicht vertrauen würde, dass ich am Flughafen durch irgendeine Schleuse gehe oder am Bahnhof oder wo auch immer. Und jetzt wird immer gescannt, wer, wann, wo, in welche Richtung durch diese Schleuse gegangen ist. Das lässt sich einfach nicht umgehen. Es sei denn, man macht es so, wie Sie sagen, ich nehme Alufolie oder so eine Klappe mit Mu-Metall und stecke meinen Ausweis da rein, wenn ich sage, ich will nicht, dass mich jemand erkennt.
Und dann wirst du rausgeholt. Als Einziger aus der Menge.
Wenn ich keinen Ausweis habe, darf ich nicht rausgeholt werden.
Also zunächst mal technisch, was Sie sagen, ist möglich. Und ich finde es natürlich schlecht, dass ein System so gebaut wird, dass das möglich ist. Also ich hätte gesagt, wir brauchen keine Funkschnittstelle, sondern eine ganz klassische Schnittstelle, dass ich da halt mit Kontakten arbeite. Unter uns gesagt, die Funkschnittstelle haben die Leute irgendwann gemacht, weil sie gedacht haben, es geht alles schneller. Aber die Energieversorgung ist zumindest bei den jetzt üblichen Lesegeräten so diffizil, dass sie die Karte so nah ranführen müssen und auch halbwegs stillhalten, dass sie mit der Funkschnittstelle mehr Zeit benötigen für den Lesevorgang, als man es bei einer kontaktbehafteten Karte gebraucht hätte. Also es ist völliger Nonsens, was passiert ist. Also insoweit für mich ist die Funkschnittstelle einfach ein Entwurfsfehler.
Ist das denn der einzige Vorteil, den man da sich ausgedacht hat, dass es schneller gehen sollte? Dann kann man es doch wieder abschaffen, oder?
Ja, aber wenn man jetzt mal eine Infrastruktur hat, man will natürlich mit denselben Geräten den Reisepass auslesen wie den Personalausweis. Und man will natürlich nicht nur deutsche Ausweise oder Pässe lesen, sondern international. Also man hat sich jetzt anscheinend international auf Funk geeinigt und das ist hier nicht mehr aus der Welt zu kriegen. Und ich hätte es halt gut gefunden, wenn die Leute, die sich auf sowas einigen, bevor sie es dann festschreiben, mal Leute fragen, die auch ein bisschen Ahnung haben.
Ich war mal in Ispra, das ist in Italien, und da gibt es ein Research Center von der EU. Und dort wurden auch die Pässe geprüft, die Ausweise geprüft. Da habe ich zum Beispiel auf einem Haufen habe ich über 30 verschiedene Pässe gesehen. Das hat man mir gesagt, das wird ja sonst nie passieren. Und das war in einem Koffer, der wurde sehr, der wurde aus der letzten Ecke geholt, der war abgeschlossen und alles Mögliche und so weiter. Und da hat man mir so Szenarien so erzählt, dass man also zum Beispiel auf dem Flughafen am besten eine Zeitung liest, die nicht in der Sprache geschrieben ist, in der ich mich unterhalte. Also ein Deutscher liest eine italienische Zeitung, weil das erste Kennzeichen ist für eine Nationalität und dass es dann schon Ansatzpunkte sind, um diesen Menschen da irgendwie auszuschnüffeln mit seinen Ausweisen.
Ja.
Das klang schwer nach James Bond und
klar. So. Ne? Also ich denke, was man natürlich auch sich überlegen muss, wenn in Ihrem Beispiel jetzt, Sie gehen durch die verschiedensten Kontrollpunkte an einem Flughafen. Also ich bin jetzt sehr direkt, an einem Flughafen eine Bombe zu deponieren, ist nicht ganz einfach. Und wenn der Flughafenbetreiber wissen will, wie Sie sich in dem Flughafen bewegen, dann macht er das einfach über Videoüberwachung. Mhm. Insoweit kann man natürlich argumentieren, so what, es kommt doch durch diese Möglichkeit, über die Funkschnittstelle Leute zu verfolgen, in dem Beispiel gar nichts Wesentliches hinzu. Aber das ist natürlich auf eine gewisse Art ein schwaches Argument, weil wir ja vielleicht auch mal darüber reden könnten und sollten, wie viel Videoüberwachung wollen wir. Also, okay, also ich will es nicht überdramatisieren mit der Funkschnittstelle. Ich würde sagen, man hätte es besser anders gemacht. Wir haben jetzt eine Funkschnittstelle und ich will jetzt nicht argumentieren, dies ist der Untergang des Abendlandes. Das ist halt einfach ein Entwurfsfehler und man hätte es besser machen können.
Ja. Ich glaube auch, dass wir jetzt ein bisschen den neuen Personalausweis, der ja noch gar nicht so haben ist, besprochen haben, dass wir uns tatsächlich jetzt vielleicht anderen Themen auch widmen können. Mit der Videoüberwachung scheint mir sehr interessant. Das soll ja in England, soll das ja fast 100% in den Städten ausgebaut sein mit der Videoüberwachung. Und man hört immer, da ist ein Anschlag gewesen, hat man den und den, hat man verfolgen können und so weiter und so weiter. Und dennoch passieren die Anschläge. Was halten Sie davon?
Also Videoüberwachung wird einem ja immer verkauft, die Welt wird sicherer. Und sie wird halt durch Videoüberwachung nicht in dem Sinne sicherer, dass irgendein Verbrechen verhindert wird. Es hilft hinterher hoffentlich Verbrechen aufzuklären. Wenn man jetzt irgendwie überlegt, wozu führt das Ganze, dann werden ja technische Systeme angeschafft und man sagt, wir können Personal einsparen. Und ich glaube einfach, wenn man jetzt wiederum guckt, ich nehme jetzt Deutschland, S-Bahn-Station, die einzige Methode, Leben zu retten, ist, dass sie einfach mehr Polizisten in S-Bahn und auf S-Bahn-Steigen haben. Die Videoüberwachung rettet niemand. Und die Leute, die angetrunken sind oder sich überhaupt für ihr Leben nicht so sonderlich interessieren, weder für ihr eigenes noch für das von anderen, die hält einfach eine Videokamera von nichts ab. Und da, glaube ich, unterstellt die Polizei oder die polizeiliche Führung Straftätern oder Rowdies eine Art von Intelligenz oder Rationalität, die die einfach nicht haben. Und da denke ich wieder mal ganz zurück zum klassischen Polizisten, der auf Streife geht. Das wäre eine extrem gute Idee. Zugegebenermaßen nicht sehr innovativ, aber wirklich gut.
Also ich habe gehört von einem Projekt in Frankreich, in Lille. Dort hat man ein U-Bahn-Projekt gemacht und hat die U-Bahn-Tunnel sehr, sehr klein gemacht, weil es kleine Bahnen sind. Es sind also nur links und rechts ein Platz in der Bahn und das war dann exponentiell billiger auch gewesen, weil die Tunnels da eben kleiner gemacht werden konnten. Da ist es so, dass in den Bahnhöfen ist eine Tür, die sich öffnet und die sich schließt und Videoüberwachung in jedem Wagen, ich glaube, das sind nachher 450 Kameras, die da in so einem Kontrollzentrum sind, wo dann auch so irgendwelche Erkennungen dabei sind, wenn da Tumult ist oder sowas, dass der Wagen überwacht wird und der Zug hält dann, also er ist führerlos, der Zug, der ist ohne Führer, hält dann an dem Bahnhof und die Tür geht erst auf, wenn die Polizei da ist. Das soll sich ja rund gesprochen haben, auch bei all den Leuten, die da mitfahren, dass eigentlich keiner abhauen kann und da soll jetzt die Kriminalität vollkommen zum Stillstand gekommen sein.
Falls das so ist, würde ich sagen, bis jetzt Glück gehabt. Ich will nur skizzieren, was auch passieren könnte. Irgendjemand, beispielsweise unter Alkoholeinfluss, hat irgendwelchen Mist gebaut, irgendjemand mit einem Messer bedroht oder gar niedergestochen, will jetzt flüchten, kommt aus dem Ding nicht raus und fängt jetzt sozusagen in seiner Verzweiflung an oder in seiner Panik an, noch weiter um sich zu stechen. Also es könnte für die anderen Insassen dieser S-Bahn oder U-Bahn deutlich besser sein, den flüchten zu lassen, als ihn zu zwingen, dass er jetzt mit seiner Waffe, seinem Messer, weitere Minuten in dieser U-Bahn bleibt.
Ja, oder es bricht ein Feuer aus in diesem Wagen und diese blöde Technik, die lässt die Türen verriegelt. Ja.
Also insoweit denke ich, alle Leute, die immer Vorschläge machen über Sicherheit, haben sicherlich irgendein Szenario, wo ihr Vorschlag dann auch wirklich was verbessert. Mhm. Aber man muss halt auch nachdenken, was kann sonst passieren.
Ja, das soll ein funktionierendes System sein, irgendwo seit Jahren irgendwie.
Okay,
dann kann ja sein, dass es abstößt, dass die Leute wissen, was auf sie zukommt, dass sie keine Chance haben, rauszukommen. Kann ja alles sein, ich weiß es nicht, man müsste dann mal nachhören. Dann. Mhm. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Begriff Sicherheit in der Bevölkerung bei uns aus? Die Kinder in der Schule, die lernen nicht viel über die Datensicherheit und über Datenschutz und so weiter. Könnte man da früher ansetzen, pädagogisch auch, die Leute auf das Leben vorzubereiten?
Ich muss ehrlich sagen, ich würde nicht anfangen, mit Kindern direkt über Sicherheit diskutieren zu wollen, so wie wir jetzt gerade über Rechnersicherheit diskutieren, sondern ich würde Kinder zunächst mal ranführen, dass es in der Welt Konflikte gibt, schlicht unterschiedliche Interessen und dass das was völlig Normales ist. Also, ich mache mal ein Beispiel. Eine Bank will möglichst viel Geld verdienen. Ein Kunde will von seiner Bank möglichst guten Service kriegen. Bank und Kunde haben definitiv unterschiedliche Interessen, ne? Die Bank möchte selbst möglichst viel Geld haben und jeder Kunde möchte auch selbst möglichst viel Geld haben. Das ist erstmal nicht per se böse. Und wenn man dann Jugendlichen oder auch Kindern erklärt hat, dass die Bank andere Interessen hat als der Bankkunde, dann ist es eine natürliche Frage, wie sichert sich der Kunde gegen die Bank und umgekehrt? Und typischerweise haben wir da auf Formularen Unterschriften. Mhm. Und die Unterstellung ist natürlich, die Bank kann meine eigenhändige Unterschrift nicht fälschen und ich kann natürlich die eigenhändige Unterschrift von dem Kassierer auch nicht fälschen. Und wenn man das mal mit Menschen richtig klar hat und man erzählt ihnen dann, wie beispielsweise unsere Bankkarten funktionieren, unsere Eurocheck-Karten und die Kreditkarten an einem Bankautomaten, dann fällt jedem der Kinnladen runter, weil er auf einmal merkt, Menschenskind, hier gibt es jetzt null Sicherheit des Kunden gegen seine Bank. Also hier wird jetzt unterstellt, die Bank handelt nur im Interesse ihres Kunden, was einfach vollkommen naiv ist. Es ist klar, dass eine Bank nicht alle ihre Kunden betrügen will, weil dann hat sie keine Kunden mehr. Aber das Wohlergehen des einzelnen Kunden ist der Bank einfach vollkommen egal. So würde ich anfangen und damit hätte dann irgendwann das Kind oder der Jugendliche, vielleicht soll es auch Erwachsene geben, die da noch dazulernen, eine Vorstellung, es gibt Interessengegensätze in der Welt, also müssen wir verschiedene Akteure jeweils gegeneinander sichern. Das nennen wir dann mehrseitige Sicherheit. Und diese mehrseitige Sicherheit muss dann auch technisch implementiert werden. Und so kann man Leute dafür motivieren und das erklären, direkt mit IT-Sicherheit einzusteigen, zu sagen, ich mache es jetzt mal sehr polemisch, IT-Sicherheit ist sozusagen der Kampf der Guten gegen die Bösen, das bringt zu nichts, weil irgendwann stolpern sie doch drüber, wer darf denn im Übrigen definieren, wer gut und wer böse ist und so weiter und so fort. Also ich denke, man muss ein bisschen anders anfangen und damit müsste die Schule halt jungen Menschen beibringen, dass eine vollkommen harmonische Welt es nie gab und es nie geben wird. Das ist ein bisschen traurig, aber ja, wenn man es jetzt religiös formuliert, wir sind leider aus dem Paradies vertrieben, wir sind nicht mehr im Paradies.
Das Problem ist nur, dass diejenigen, die beauftragt sind, unseren Kindern diese Informationen zu überbringen, teilweise so alt sind, dass sie keine Ahnung mehr von der Technik haben. Dass die Kiddies sich kaputt lachen, wenn die anfangen, irgendwas zu erklären, was mit Technik oder sonst was zu tun hat. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, ich habe es selbst erlebt, ab und zu bekomme ich immer wieder in der Bank dann das Angebot, ich möge doch nun endlich irgend so eine Bankkarte oder sonst etwas nehmen, weil ich noch nie eine hatte. Denn ich habe vor 25 Jahren mal nachgewiesen, wie einfach es ist, diesen ganzen Kram da zu fälschen. Und deswegen habe ich nicht gemacht. Und diese jungen Leute, Mitte 20, die behaupten dann stur und steif, nein, das stimmt alles nicht, das gibt es nicht und das ist sicher. Ich habe gesagt, seid doch nicht so blöd, ihr habt 4 Ziffern. Dann werden noch bestimmte Ziffernfolgen ausgeschlossen, weil die angeblich zu einfach sind. So, und das soll sicher sein. Wie viel 1000 gleiche gibt es denn? Passwörter auf der Welt. Mhm. So, aber diese Verdummung wird von den Banken aktiv betrieben und die halten sich ja auch schadlos an den Kunden, bis einer aufsteht und einen Richter findet, der nicht wirtschafts- und staatskonform, na, mittlerweile ändert sich das Denken im Staat etwas, urteilt und sagt, okay, Kunde, du hast recht und nicht die mächtige Bank und nicht der Staat, der will, dass dieses System funktioniert. Das ist meiner Meinung nach das Problem. Eine Aufklärung, dass alle sagen, eure blöden Karten könnt ihr euch irgendwo hinschieben, hinter den Spiegel stecken, aber wir wollen sie nicht mehr, wenn ihr nicht garantiert, dass ihr auch für diese schwachsinnige und schwache Sicherheit dann aufkommt.
Was sagen Sie eigentlich zu der Nutzung des Magnetstreifens auf diesen Karten? In unserer heutigen Zeit, wir haben damals Sendung gemacht, 1983, haben wir das Ganze schon als ziemlich dümmlich bezeichnet, weil man solche Lesegeräte damals gerade so kaufen konnte auch, wo man damit was anfangen konnte. Und wenn man nur das Datum geändert hat, dass man heute, wenn man heute abgehoben hatte, so hat man ein anderes Datum draufgeschrieben, was davor lag, und dann konnte man nochmal abheben.
Ja, das war noch viel einfacher. Es war ja ein Fehlversuchszähler drauf. Wenn man die PIN falsch eingegeben hat, dann wurde der dekrementiert. Ja. Und wenn er auf 0 war, wurde die Karte einbehalten. Und ich hatte damals gesagt, das waren 3 Bit, und den konnte man einfach hochsetzen auf 8. Und da hatte man mehr Versuche. Und wenn wieder Fehlversuche waren, dann hat man wieder hochgesetzt. Das war überhaupt kein Thema.
Man konnte alles ausprobieren, ne? Bis man drin war.
Ja.
Was halten Sie vom Magnetstreifen, von der Nutzung im Jahre 2010?
Wie gesagt, wenn wir heute ein System bauen würden, wie wir versuchen, halbwegs sichere Geldautomaten zu bauen. Wir würden es komplett anders machen. Da gäbe es keine Magnetstreifen. Vermutlich hätten wir auch nicht mal Chipkarten, die wir da reinstecken, sondern vermutlich würde man so machen, dass man eine digitale Signatur in irgendeinem Smartphone hat und dann über Bluetooth dem Automaten sozusagen unterschreibt, ich möchte jetzt gerne so und so viel Geld haben, digital signiert und so weiter. Man kriegt auch von dem Automaten digital signiert eine Quittung, wie viel Geld man dann jetzt bekommt und abgehoben hat und so weiter.
Jetzt also machen Sie selbst einen Funkvorschlag, ja?
Ja, an der Stelle ja, weil ich kann dann sozusagen das Ganze so bauen, dass mein Handy, mein Smartphone nur dann im Nahbereich funkt, wenn ich es anstoße. So könnte ich das beispielsweise bauen. Mhm. Kurzum, das sähe alles ganz anders aus.
Und warum macht man es nicht?
Weil die Banken, ich muss jetzt sagen, leider bisher nicht genug Geld verlieren, muss man sagen, dass die Banken leider bisher nicht genug Geld an der Unsicherheit verlieren, dass es sich für sie wirtschaftlich lohnt, ein besseres System hinzustellen.
Hm. Ja, leider. Und Deutschland kann auch keinen Alleingang machen.
Klar, also das war jetzt eine Aussage nicht speziell über die deutschen Banken, sondern das ist eine Aussage über die Banken weltweit.
Die scheinen sowieso nicht unbedingt die Schlauesten zu sein, was man so in den letzten Tagen so mitkriegt.
Was da die so.
Die Banken meinst du?
Ja. Der Volksmund sagt das schon, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.
Und die dicksten Banken.
Ja, das ist wieder was anderes.
Man sagt ja auch Bankster.
Ja, also ich denke, jetzt zu dem Schlau kann ich nur sagen, wenn Sie, also je nachdem, wie ich da als Mensch ticke, aber nehmen wir an, ich will Geld verdienen, wenn Sie mir einen Job anbieten, dass ich viel Geld verdienen kann, wenn ich eine Wette abschließe und sie gewinne und praktisch kein Geld verliere, außer dass ich vielleicht in Zukunft kein Gehalt mehr bekomme von ihm, wenn ich die Wette verliere, also bei Gewinn der Wette kriege ich ganz viel Geld, je größer die Wette ist. Und ich verliere nichts, wenn es schief geht, dann ist doch völlig klar, dass ich wetten werde. So, und da verhalten sich doch alle Banker rational. Also wir bräuchten ein ordentliches Belohnungssystem, dass bitte jemand, der wettet und der ein Risiko eingeht, auch an den Schäden beteiligt wird. Damit hätten wir ein Ende von dem Spiel.
Ja, und das Verbot des Wettens, was ja nun in Deutschland nun als Alleingang erst wieder gerade herausgekommen ist, das wird von anderen wieder fürchterlich bestritten.
Ja, die Macht und die Lobby, die ist sehr groß. der Finanzwelt, um es mal so zu sagen, diese Leerverkäufe ist ja ein Absurdum überhaupt an sich. Ja. Und dass Deutschland damit anfängt, muss ich sagen, es ist besser als gar nichts.
Ja. Ja? Also und wie gesagt, die Banker sind nicht dumm. Ich denke, da gibt es zwar allem auch sehr viele kluge Köpfe und die haben halt die Maxime, dass sie das ernst nehmen, was wir so lernen, dass Kapitalismus darin besteht, dass jeder möglichst viel Geld verdient. Das nehmen die ernst, das setzen die um.
Also müssen wir alle diese Leute umerziehen, dass sie nicht nur schlau sind, sondern auch anständig werden und den armen und einfachen Menschen nicht das
Geld aus der Tasche. Das würde ich jetzt sagen.
Ach, ist ja, das gut, ein Schlusswort? Ist das ein Schlusswort?
Super Schlusswort, vor allen Dingen für einen Feiertag oder für einen Sonntag, voll geeignet. Aber wenn wir ein Schlusswort suchen, was auch am Werktag funktioniert, dann brauchen wir einfach Belohnungs- und Bestrafungssysteme, die Verhalten, was nicht gut ist für die Gemeinschaft, auch bestrafen und nicht einfach nur appellieren daran, Leute, am Sonntag bitte werdet alles gute Menschen.
Schönen Dank, Professor Pitzmann, das war ein gutes Schlusswort.
Ja. Ein noch besseres Schlusswort.
Noch besseres, ja. Dann verabschieden wir uns auch von unseren Hörerinnen und Hörern.
Heben den Daumen hoch, wie wir es immer machen.
Immer ein Bit übrig behalten.
Und eine Sicherheit hinten dran.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.